Wir freuen uns auf die Stunde der Gemeinschaft unter seinem Wort, als seine Gemeinde. Wer über die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde keine Gewissheit hat, der darf in dieser Stunde darum bitten, dass der Christus ihr Herz ausleuchte und dass er ganz groß werde. Ja, wir waren ja am vergangenen Mittwoch mit dem Thema ein großes Geheimnis beschäftigt und haben eigentlich schon vor der Zeit Heiligabend gefeiert. An diesem Tage werden ja Geschenke, die man wochenlang und monatelang sorgsam eingewickelt hat, dann eben ausgepackt. Und bei unserem Gott gab es auch eben so einen Heiligabend, wo unermesslich große Reichtümer und Herrlichkeiten, und zwar vor aller Zeit Schöpfung und Generationen waren sie in ihm verborgen, geheim gehalten worden. Und nun zum ersten Mal wurden sie bekannt gemacht. Und darüber ist unser Gott und Vater überglücklich, glückselig. 14 solcher große Geheimpakete sind uns seiner auserwählten Schar gegeben, zur Verfügung gestellt, und zwar nicht nur zum Anschauen, sondern zum Besitz und zur Aneignung freigegeben. Und wenn wir jetzt mal fragen wollen, was von diesem Reichtum der uns geschenkten Herrlichkeit, den in unserem Herzen hineingelangt ist, dann tut sich manchmal ein großer Abgrund auf, dass viele Kinder Gottes gar nicht darum wissen, wenn ich fragen würde von dem Geheimnis seines Willens, was dieses Geheimnis umfasst, ist kein Geheimnis mehr. Es war ein Geheimnis. Heute ist es kein Geheimnis mehr. Es ist freigegeben, zur Veröffentlichung für alle Auserwählten freigegeben. Das Geheimnis der Verwandlung, das Geheimnis der Verstockung, der Verriegelung Israels, der Verblendung, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nicht der Gottlosigkeit. Das ist ein Unterschied. Der Gesetzlosigkeit und vieles andere. Wir machen also heute Abend Fortsetzung, weil die Aussagen seines Wortes uns so viel zu sagen haben. Ich möchte einen kurzen Rückblick machen, damit wir den Anschluss besser verstehen. Es gab viele Geheimnisse, verborgene Schätze der Herrlichkeit Gottes. Sie waren äonenlang in Gott selbst verborgen. Erst durch die Enthüllung des erhöhten Christus an dem Apostel Paulus wurden tiefste und letzte Wahrheiten, man könnte sie auch als Geheimakte Gottes bezeichnen. Sie wurden veröffentlicht und für die Gemeinde zum Hineinschauen und zum Besitz freigegeben. Der Vater hat ja die gesamten Abläufe und was in Zukunft geschehen wird, was Gericht betrifft, Wiederherstellung, das hat er alles zusammengebündelt und auf seinen Sohn und auf die Söhne gelegt. Sie sollen nicht nur um die sieghafte Hinausführung der ganzen Weltallgeschichte wissen, sondern die Söhnegemeinde ist ja der entscheidende Faktor. Sie ist Werkzeug, sie ist eigentlich Ausführungsorgan, sie ist Träger, womit und wodurch alles, was bisher unerfüllt geblieben ist, realisiert und ausgeführt werden soll. Und zu diesem einmaligen Beruf kann man sich nicht bekehren. Dazu wird man mit einem heiligen Ruf berufen. Und nur ein Berufener kann sich bekehren, aber niemals umgekehrt. Die Reihenfolge haben wir verstanden? Nur ein Berufener kann sich bekehren. Und unter den 14 Geheimpaketen mit allergrößtem Inhalt finden wir ja auch dieses große Geheimnis von den Seligkeiten Gottes. 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt, groß, das heißt bekannt allen, die es betrifft, anerkannt groß ist dieses Geheimnis von der Gerzeligkeit des Wohllehrens. Gott ist geoffenbart, im Fleisch gerechtfertigt, im Geist. In der Elberfelder Übersetzung heißt es eigentlich, dass es Prophetie, gerechtfertigt wird Gott erst im, in der Zukunft, der Prophetie, im Geist. Vielleicht kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Etwas anders klingt dieser Satz nach der Velocreek-Übersetzung. Da heißt es einfach, groß und einzigartig ist die geheimnisvolle Wahrheit des Glaubens. Alles. So entstellt wird also diese Wahrheit von der Glückseligkeit Gottes. Hier steht überhaupt keine Silbe vom Glauben oder das, was wir zu tun haben. Hier geht es ganz allein in diesem Text um die Proklamation eines großen, gewaltigen Heilsplanes. Es geht um die Ehre und die Verherrlichung Gottes und nicht um unseren Glauben. Das Glückseligsein unseres Gottes hängt mit seiner Freude, mit seinem Wohlgefallen, mit seiner Lust zusammen. Wir haben ja am Mittwoch darüber nachgedacht, dass unser Gott eine glückselige Hoffnung und Erwartung hat. Seine Herrlichkeit bei der Erscheinung unseres Retters Jesus Christus offenbar werden zu lassen. Können wir das gedanklich nachvollziehen, dass die Ankunft Christi zu seiner Gemeinde und dann die sichtbare Erscheinung des Messias mit seiner Gemeinde auf dem Ölberg für ihn, für den Vater, Glückseligkeit bedeutet? Können wir uns das vorstellen? Dass der Vater zum ersten Mal die beiden Heilsträger zusammen hat, um das ausführen zu können, was von Anfang an die Konzeption, der Plan unseres Gottes war. Die Gemeinde, die Fülle des Christus und Israel, das Volk der Wahl für die Völker. Nun kann es also in Gottes großer Heilswerkstatt endlich weitergehen. Es kann weitergehen, damit Israel, die Nationen und die Gemeinde die übrige Schöpfung zurechtbringen kann. Alles hängt mit dem Geheimnis der Gottseligkeit zusammen. Ein Geheimnis von erregender Freude und Glückseligkeit. Sind auch unsere Herzen, frag manchmal hinein, sind auch unsere Herzen von dem Glanz dieser Prophetie erfüllt? Ich meine, das ist ja bei uns Brüdern, die wir uns vorbereiten, ja zwingend. Wir arbeiten noch nicht nur einen Text aus und sagen ein paar gescheite Gedanken, dass die Leute die Augen verdrehen oder auch nicht, sondern die Botschaft, die muss also auch in uns erst Herrlichkeit auswirken. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 6, es ist aber ein großer Gewinn, ein großer Gewinn. Es ist ein Hauptgewinn, möchte ich sagen, ein großes Kapital, nämlich in den Gottseligkeiten oder in den Seligkeiten Gottes zu leben. Wissen wir was von den Gottseligkeiten Gottes? Wissen wir etwas davon? In den Seligkeiten Gottes zu leben und anschließend sich genügen zu lassen. Das ist ein sehr schöner Text. Wer also kämpft, von dieser Welt abseits zu stehen, es wird nur werden, wenn wir unser Herz füllen lassen von den Glückseligkeiten Gottes, dann werden wir auch die richtige Einstellung zu der Welt haben, die uns umgibt, ungenügen zu lassen. Dann brauchen wir nicht den Schaubuden dieser Welt nachzulaufen, sondern die Glückseligkeiten, die erfüllen unser Leben total, total. Dass kein Gebiet eigentlich unseres Willens, unserer Wunschvorstellung da ausgeklammert sein braucht. Es gibt mehrere Zusammenhänge, wo Gott sich äußert mit seinem Wohlgefallen. Ich denke an Matthäus 3,17, nach der Taufe Jesu am Jordan wurde der Himmel aufgerissen und eine Stimme verkündigte, Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen. Ich habe meine ganze Lust und Freude an ihn. Also es gibt hier Ausdrücke, die sind nicht mehr zu überbieten. Was eigentlich ein Vaterherz empfindet für einen Sohn, der nach seinem Willen lebt. Nach seinem Willen lebt. Bei der Taufe ist das geschehen. Neulich sagte der Pastor bei uns in der Gemeinde, das ist der Beginn bei dieses Geschehen, wo der Vater im Himmel, den Jesus von Nazareth als Sohn adoptiert hat. Und dann sitzt eine Gemeinde unter, drunten, und die muss das aushalten, was dieser Mann glaubt. Also was heute von den Geschwistern abverlangt wird, von den gescheiten Leuten, die studiert haben, das geht auf keinem Blatt mehr. Damit wäre auch die Erlösung in Frage. Die Gottessohnschaft, da wäre alles in Frage. Weil ja dann Jesus einen Vater hat und es war der Josef. Das beiseite. Also bei diesem Geschehen wird der Himmel zerrissen. Und auf dem Berg der Verklärung war es ja auch so, ebenso. Da lesen wir, da spricht der Vater aus der Herrlichkeitswolke wiederum heraus, dies ist der Sohn meiner Liebe, an welchen ich meine Lust und mein Wohlgefallen habe. Auch Paulus spricht davon, von der Lust und dem Wohlgefallen. Nämlich, das Wohlgefallen der ganzen Gottesfülle lag auf ihn, auf seinen Sohn, in ihm zu wohnen und durch ihn das gesamte Schöpfungsall zu erneuern, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Das Wohlgefallen, die Lust, die Freude lag auf ihm. Ja, und denken wir doch einmal darüber nach. Dort, wo der Vater allergrößte Wonne und Glückseligkeit im Herzen empfindet, dort schreien die meisten Kinder los und rufen, allerschlimmste Teufelslehre. Ist euch das schon passiert? Da habt ihr viel zu lange geschwiegen von dem euch anvertrauten Evangelium. Was ist das für ein Geist, der hinter einer solchen üblen Verdächtigung Gottes steht? Aber nicht nur über den Sohn steht das Wohlgefallen, der wollene Wille Gottes, sondern auch über die Söhne. Das Gleiche, was der Vater für seinen Sohn empfindet, das ist doch nicht auszuhalten, liebe Geschwister. Diese Lust und die Freude und die Wonne steht gleicherfalls auch über die Söhne. Ich nenne Epheser 1, Vers 5. Da heißt es, Gott hat uns. Wer ist der uns? Wer ist der uns? Das ist seine Gemeinde. Und wenn du dazugehörst, dann ist das eigentlich eine Verheißung. Gott hat uns zuvor bestimmt, nicht in den Himmel zu kommen. Ich sage das noch einmal. Dieser elendigliche Subjektivismus, ich meiner mir, hat es nur mit sich selbst zu tun. Die fromme Geschichte, ich sage, das ist übelster Egoismus. Der ist schlimmer wie draußen in der Welt. Dass nur die Frommen im Himmel kommen wollen, das ist hier nicht gesagt. Da heißt es nämlich, Gott hat uns in Liebe zuvor bestimmt, wohin? Zur Sohnschaft. Für den Sohn sind wir bestimmt und nicht in erster Linie für den Himmel, damit wir drüber ankommen. Das ist wichtig. Die Glaubensberufung überhaupt erkennen zu können, das hängt mit dem Sohn zusammen und nicht mit uns. Wir kommen immer erst hinterher. Und Gott hat uns in Liebe zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen, nach seiner Lust hat er diesen Entschluss und diesen Vorsatz gefasst. Liebe Geschwister, wir sind nicht nur Gegenstand seiner Liebe, sondern auch seiner höchsten Freude, seines Wohlgefallens. Können wir das aushalten? Sagt, wie gehen wir denn damit um? Trotz unserer Mangelhaftigkeit, trotz unseres Versagens, bleibt sein Wort gültig. Deshalb sagt auch Paulus, und wenn wir auch untreu werden, unglaubwürdig, er bleibt treu, sich selbst treu, er kann sich nicht selbst durchstreichen. Ganze Konferenzen werden abgehalten mit der Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Dass wir doch einmal ganz schlicht und einfach darüber nachdenken könnten, dass die Frage nach dem Willen Gottes auch damit beantwortet wird, dass wir vor unserer menschlichen Existenz zuvor bestimmt wurden, und zwar für ihn und die Sohnschaft. Könnte uns damit nicht auch ein ganz neues Wertverständnis zu den Dingen unseres Lebens im Alltag gegeben werden? Wie viele Fragen hier die Seelsorger, darf ich nicht, kann ich nicht? Tausend Fragen, wollen immer wissen, wie viel sie noch von dem irdischen Leben hineinnehmen können. Dabei will der Geist Gottes und der Vater in seiner Lust uns total, völlig ausfüllen. Wann werden wir bereit sein? Ich habe das hier schon mal gesagt. Unser Lebenshaus und das, was die einzelnen Kammern betrifft, den Schlüsselbund auszuliefern an den Heiligen Geist und den Christus, der uns völlig durchwohnen will. Und dann, wir hatten den Text in Epheser 1,5 gelesen, 4 Verse später sagt er in Epheser 1, Vers 9, er greift also nochmals zurück zu diesem Wortbegriff. Aber da handelt es sich um ein Geheimnis. Das ist also eins dieser 14 Pakete. Und zwar geht es da um das Geheimnis seines Willens. Und dieses bekannt zu machen, ist ebenfalls nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Wonnewillen. Ich weiß nicht, was Sie machen mit dieser Botschaft, die Ihnen Gott anvertraut hat. Wenn der Vater höchste Lust hat, seiner Gemeinde uns wissen zu lassen, hineinschauen zu lassen, dass wir dieses auch einmal weitergeben könnten? Was machen wir damit? Die Lust und die Freude, die tiefste Wonne und Glückseligkeit Gottes steht dahinter, um uns seiner Gemeinde die Geheimakte seines Willens wissen zu lassen. Und worin besteht denn die Zusammenfassung des Geheimnis seines Willens? Worin besteht es denn, liebe Geschwister? Da geht es auch nur über immer von uns. Uns, ich, mich, meiner, mir. Ich, mich, meiner, mir. Ja. Berliner sind nicht da, kann ich sagen, icke, icke, icke. Da kommt eine große Licke und dann hat's wieder mir erwischt. Worin besteht die Zusammenfassung des Geheimnisses seines Willens? Das gesamte Schöpfungsall unter dem Christushaupt seinen Platz zu geben. Ja. Dieses wesenhafte Einswerden, es geht da hier, das, was wir heute und jetzt schon anbruchhaft erleben, dass Gott nicht alles mit allen macht, sondern Einzelne, die eins werden, Christus, Glieder und im Haupte, das wird das gesamte Weltenall erfahren. Gliedhaft unter das Christushaupt, organisch zusammengebunden. Dann hört auch die Gemeinde auf als solches. Dann hört alles auf. Dann ist alles lebendig unter dem Christushaupt zusammengefasst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. All diese Aussagen verstehe ich unter dem Geheimnis der Gottseligkeit. Und in den meisten Übersetzungen wird ja hinter diesem Text da, also ich sage mal ein fundamentaler Satz, in 1. Timotheus 3, Vers 16, da wird ein Doppelpunkt gesetzt. Das heißt, das eine ist die Überschrift, das Programm, die Konzeption. Und das andere, was folgt, ist der Inhalt, das heißt Plan des Gottes. Es geht von der Erniedrigung Gottes ins Fleisch über das Gericht und die Auferstehung zur Herrlichkeit, grob gesprochen. Das ist der Text. Und wir hatten uns 6 Punkte gestellt und davon hatten wir 2 behandelt. Der erste Punkt lautet Gott, geoffenbart im Fleisch. Zweitens, gerechtfertigt im Geist. Das heißt also, dass Gott in seinem Sohn Menschengestalt annahm und verurteilte und verdammte die Sünde in den Fleischesleib seines Sohnes hinein. Auf ihn wurde die gesamte Sündenlast des Kosmos abgeladen. Und Gott richtete seinen Sohn für alles Verbrechen und schuldhafte Vergehen durch den Tod seines Kreuzes. Er richtete seinen Sohn als Schlange. Das hat er gesagt. Wie Mose, die in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch des Menschensohn erhöht werden und zur Schlange werden. Damit hat Gott die Rechtsforderung des Gesetzes und der Engel und die dahinter standen, entsprochen und auch dem Satan den geforderten Kaufpreis oder das Lösegeld, was für Sklaven gezahlt werden musste, wenn sie frei werden wollten, bezahlt. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten und ist um der Sünde willen gestorben. Das heißt also, das Opfer Christi ist voll und ewig gültig. Luther hat das so schön übersetzt. Unser Gott und Vater hat eine ewig gültige Erlösung erfunden. Fand ich wunderbar, aber das ist viel zu kurz gegriffen. Wenn ich den Text so anschaue, dann bedeutet das viel, viel mehr. Das heißt, die Erlösung, die wird durch alle Äonen hindurch Gültigkeit haben. Verstehen wir? Durch alle Äonen. Und hat es nicht nur mit unserem frommen Leben zu tun, dass wir befreit werden von Schuld und Sünde, sondern das Opfer auf Golgatha durch alle Zeitalter wird die Erlösung Gültigkeit haben. Und wenn die Zeitalter zu Ende sind, dann braucht nicht mehr erlöst zu werden. Dann gibt es keine Erlösung mehr. Dann sind alle erlöst, verstehen wir? Durch alle Äonen hindurch. Christus muss nicht noch einmal den Tod erleiden, weil sich in irgendeinem Winkel des Weltalls noch ein Restposten an Sünde zeigen sollte. Nein, ein für allemal. Ein für allemal ist das Geschehen auf Golgatha. Paulus fasst das so zusammen. Einer starb für alle. Und die Konsequenz daraus schlussfolgert dann Paulus, wenn das so ist, dass einer für alle starb, sind sie alle gestorben. Das Gericht ist also schon längst erfolgt. Schon längst erfolgt. Gott lud also das gesamte Fluchgericht, der mit Sünde und Finsternis und Tod auf seinen Sohn, lud er ab und bezahlte mit seinem Sohn als den höchsten Kaufpreis, den der Vater imstande war zu bezahlen, an die Gesetzesengel des Lichtes und an Satan, dem Sklavenhändler. Satan, ein Sklavenhändler. In diesem Sinn hat der Fürst des Kosmos, nach Johannes 16,10, seinen Gerichtsprozess schon längst erhalten. Der Gerichtsprozess über die geforderte Summe hat er schon längst erhalten. Schon längst erhalten. Deshalb zitiere ich jetzt den Text aus 1. Timotheus 2, 3 bis 6. Da schreibt ja Paulus davon, denn es ist gut und es ist wohlgefällig vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt kommt dieser Satz, auf den es mir ankommt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler Gottes, nicht zwischen Gott und dem Mensch. Das Zwischen, das können wir ruhig durchstreichen. Das steht nicht im Text. Der Sohn musste nicht zwischen dem Vater und uns vermitteln. Es gibt nur einen Mittler Gottes, nämlich der Mensch Christus Jesus. Der hat sein Leben gegeben zum Kaufpreis, zum Lösegeld, für wie viele? Ja, also für alle. Der Kaufpreis oder die Rückkaufsumme, die gefordert wurde, die hat der Vater mit seinem Sohn bezahlt. Restlos für alle. Restlos für alle. Liebe Geschwister, was ist das für eine befreiende Botschaft? In Zukunft darf niemand, das ist ja das Wort, was Paulus dann folgert, niemand uns mehr anklagen, weil die Schuldenrechnung unseres Danebenbenehmens völlig bezahlt ist. Liebe Geschwister, das sollten wir tief in unserem Bewusstsein schreiben. Vielleicht dringt es auch hinein in das Unterbewusstsein. Also noch einmal. Es gibt nur einen Mittler Gottes. Das ist der Mensch Christus Jesus. Er gab sein Leben sich selbst zum Kaufpreis für alle. Und jetzt kommt ein ganz wunderbares Wort, ein Satz, dass diese Botschaft, dieses wunderbare Evangelium, was denn da am Kreuz geschehen ist, in der heutigen Zeit, hier steht Kairos, das ist ein ganz bestimmter Zeitrahmen, dass das auch zur Verkündigung kommt. Und da muss man nun schon auch mal die Brüder anzählen können, die jahrelang Botschaft verkündigen, was sie eigentlich machen aus dem Kreuz Christi und das, was geschehen ist. Wenn sie also diesen Segen eigentlich nur über das fromme Äckerlein der Gemeinde rieseln lassen wollen. Die Bedeutung dessen, was Gott vollzogen hat am Kreuz, ist so abgrundtief über alle Dimensionen der Himmel hinaus, dass wir das gar nicht ausmessen können. Warum begrenzt man eigentlich das, was am Kreuz Christi geschehen ist, so und beschränkt es so auf unser Privatleben? Diese Botschaft ist freigegeben für die heutigen Zeit, also Kairos Gemeindezeit. Dass es jetzt und heute verkündigt wird, wozu ich, Paulus, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen gesandt bin. Also er hatte dazu den Auftrag, als Herold. Herold gibt's nicht mehr, aber das waren solche Tüten und da schrie man durch den Ort, was ganz wichtig ist. Heute, wo sind die Herolde mit diesem Evangelium? Wo sind sie eigentlich? Ja, die beiden ersten Punkte, Gott geoffenbart im Fleisch und gerechtfertigt im Geist, gehören eigentlich inhaltlich zusammen. Gott ist zufriedengestellt und er ist auch gerechtfertigt in allem, was er tut. Er kann jetzt zu jeder Zeit jeden nach seinem Willen lebendig machen, weil für jeden bezahlt ist. Er kann jeden nach seinem Belieben aus der Herrschaft und dem Machtbereich Satans und der Finsternis herausführen. Die Rechnung ist völlig bezahlt. Der Schuldbrief ist am Kreuz zerrissen und die Mächte der Bosheit sind entwaffnet. Jetzt sagen wir alle miteinander Halleluja, Amen. Preis dem Herrn. So führt Gott uns als Gemeinde heraus und stellt morgen Israel und übermorgen die Nationen ins Licht. Und zum Abschluss wird das gesamte Gefängnis der Tiefe entleert und alles gehört Gott und dient ihm. So, nun wollen wir fortfahren. Wir wollen ja heute noch fertig werden mit diesen gewaltigen Aussagen. Und da nennen wir jetzt den zweiten Teil, also den dritten Punkt, gesehen von den Engeln. Was mag das für die Engel ein bedeutungsvoller Tag gewesen sein, als das Sohn Gottes mit der Geburt in Bethlehem Fleisch wurde? Die Herrlichkeit Gottes war eingehüllt, ja, die war eingehüllt in der Niedrigkeit des menschlichen Fleisches. Das war ja ein gewaltiges Schauspiel für die Engel. Was geht denn da vor sich? Das konnten sie sich nicht denken. Die Herrlichkeit, die Majestät, die Klarheit, der Glanz wird heruntergestellt. Ja, also ein nicht zu fassendes Geheimnis. Ein Engel musste nicht die Geburt, sondern zuvor die Zeugung des Gottessohnes bei der Maria ankündigen. Und dann eine Menge himmlischer Heerscharen machten die Geburt Jesu den Hirten bekannt. Eigentlich nehmen sie am gesamten Erdenlauf unseres Herrn teil. Ein Engel führte die Familie Josef nach Ägypten und holte sie dort auch wieder zurück. Wir finden sie die Engel bei der Versuchungsgeschichte in Gethsemane, bei der Auferstehung und auch bei der Himmelfahrt. Wie mögen diese Milliarden von Engeln Spalier gestanden haben, als der siegreiche Fürst des Lebens durch alle Himmel und über alle Himmel der Himmel hindurch fuhr, hindurch zum Throne Gottes. Was muss das für ein Augenblick gewesen sein für diese Mächte? Und nun fragen wir, stehen sie schon 2000 Jahre? Sie stehen um den Thron, ja. Sie schauen in gespannter Erwartung. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los, nachdem Gott 2000 Jahre mit seinem auserwählten Volk Geschichte gemacht hat? Was ist denn jetzt los? Jetzt schauen sie in ganz gespannter Erwartung. Sie schauen auf Erden und was bekommen sie mit? Ein Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde. Das läuft jetzt vor ihren Augen ab. Es ist ihnen verborgen und unbekannt, dass Gott eine Gemeinde herausstellt und in einem jeden Einzelnen jetzt neues, göttliches Leben zeugt, genauso wie es der Geist Gottes in dem Körper der Maria getan hat. Genauso entsteht Gottes Leben in uns, wenn Gott uns herausführt. Mit großer Verwunderung, um einmal in einem Bild zu sprechen, legen sich die Geistlichkeiten also über den Rand der Brüstung und schauen hinunter. Das sind ja ganz zweifelhafte und üble Gestalten. Ja, die sind also sehr fragwürdig. Und in denen verschwendet Gott sich jetzt mit seiner Liebe und zeugt gleichfalls das sein Leben in diesen Leuten hinein. Also das muss sie zum Staunen, zur Bewunderung bringen. Das geht gar nicht anders. Davon lesen wir ja im 1. Petrusbrief. Da heißt es, dass die Engel in die Abläufe und Zusammenhänge des Heiligen Geistes, was er jetzt tut, begehren hineinzuschauen. Ja, sie haben große Interesse und Gelüsten, auch in das Geheimnis des Evangeliums hineinblicken zu können. Sie können nicht in unsere Gedanken hineinschauen, aber das, was von uns ausgeht, als Schallwellen, auch im Gebet Gedanken zu formulieren. Und das, was wir tun, das kriegen die mit. Und deshalb sagt der Paulus, nicht nur Dank denken sollen wir, Dank denken, sondern Dank sagen. Das heißt, Gedanken artikulieren und in Schallwellen aussprechen. Das ist etwas auch für diese Geistlichkeiten. Sie hören weniger, aber sie sehen dann auch unseren ganzen Gang. Ich werde bei diesem Gesehen von Engeln auch an den Text in Römer 8, 19 erinnert davon, oder da heißt es ja, dass die gesamte Schöpfung in einer sehnsuchtsvollen Hoffnung und Erwartung liegt, nämlich, dass endlich die Söhnegemeinde vollendet wird. Liebe Geschwister, die ganze Schöpfung wartet, hat Sehnsucht auf das offenbar gemacht werden deines und meines Lebens zusammen seiner Gemeinde, seiner Söhnegemeinde. Dass sie vollendet werde. Also das ist nicht nur das Privileg von Menschen und Tieren und Pflanzen, sondern zu dieser Schöpfung gehört auch die gesamte Engelwelt. Sie ist damit betroffen. Können wir uns das vorstellen? Dass für die gewaltige Zuschauerzahl des Lichtes wie der Finsternis das Geheimnis des Christus in uns, die Fleischwerdung des Sohnes in den Söhnen von allergrößter Bedeutung ist. Das ist also eine ungeheure Verkündigung, dass diese Wesen an uns jetzt, heute und jetzt, das hatten wir heute Morgen schon bei Bruder Weber, gehört, auf das jetzt an uns der Gemeinde bekannt werde, die buntfarbige, jetzt nehme ich die beiden Wörter zusammen, Konrad, nicht nur bunt, sondern auch farbig, die buntfarbige Weisheit Gottes, das ist doch buntfarbig, muss ich sagen. Wieso kommt Gott auf den Gedanken, das allerletzte, ich sage den letzten Dreck, wo eigentlich nichts anzufangen ist, das nimmt er heraus und bildet es auf der Töpferscheibe zu den schönsten Kunstwerken seiner Weisheit. Da kriegt das Staunen. Warum hat das nicht mit uns gemacht? Wir sind da den Menschengeschöpfen an vielem weit überlegen. Wie vielen Leiden. Wir sind die Letzten in der Schöpfung. Sie waren die Ersten. Jetzt müssen Sie warten, bis Sie drankommen. Jetzt sind wir die Ersten. So läuft das. Aber, liebe Geschwister, kriegen wir das mal mit, was das eigentlich bedeutet? Und die Glaubensgemeinde, die scheren sich einen Dreck um das, was Gott ihnen in seiner uferlosen Liebe schenken will. Nein, das ist alles ein entsetzlicher Unglaube. Liebe Geschwister, das ist doch für uns sollte das eine Tragödie sein. Gezeugt durch das Evangelium, bestimmt für die größten Ziele Gottes. Und ja, ist uns alles wurscht, die reden von großen Dingen. Sag uns lieber, wie es hier unten weitergehen soll. Oder Kleinkinder sagen, kauf uns ein Eis. Kauf mir ein Eis. Wir können wohl davon ausgehen, sage ich, dass wir tun können, was wir wollen. Diese ungeahnte Zuschauerzahl nimmt immer teil an unserem Erdenlauf. Nimmt immer teil. Ob wir unseren Bauch mit Schlagsahne füllen und neugierig in der Weltgeschichte herumgaffen oder unser Leben ausfüllen mit dem Glanz seines Wortes und mit dem offenbarten Willen, all das ist eine Predigt für die Engel und die Menschen. Den Weg, den Gott jetzt mit seiner Gemeinde geht, der führt immer über die Auserwählung. Und die Auserwählten gehören in der Mehrzahl zu den erbärmlichsten Gestalten, den Unvermögendsten, den Schwächsten und denen, die elend und jämmerlich sind. Es sind lauter Nichtse, die weder Rang noch Namen haben. Wollen wir dazu gehören? Es dauert ein ganzes Leben lang, bis wir ein Ja finden, zu den Nichtsen zu gehören. Wir wollen immer etwas sein. Und bis das Ich stirbt, liebe Geschwister, muss ich sagen, das Ich steht jeden Tag neu mit uns auf und will eigentlich dorthin gelangen oder hingestellt werden, wo es hingehört. Nämlich wohin? Ans Kreuz. Dort hat uns der Herr, hat das Ich schon mitgenommen. Ja, also weder Rang noch Namen. Da kann man ja sich vorstellen, dass diese Engelfürsten, ich sag, die uns in fast allen Beziehungen überlegen sind, dass die das Staunen bekommen. Über die Weisheit, ich sage mal, über eine so armselige Bande, die Gott erwählt hat, dass sie die Gnade und ja die Weisheit Gottes lernen. Dass sie auch lernen, wie Gott Falsches richtig und das Krumme gerade macht. Jedenfalls sind wir ihnen heute schon jetzt ein Schauspiel, dem Kosmos, sagt Paulus, sowohl Engeln als auch Menschen. Und das ist der Text in 1. Korinther 4, da sagt Paulus in Vers 10 bis 13 und 16, nicht Gloria und Glanz, nicht Gloria und Glanz, nicht berauschende Zeichen und Wunder, liebe Geschwister, wenn darum gefleht wird, da haben die Menschen keine Ahnung, wovon diese Mächte einmal lernen, nicht berauschende Zeichen, nicht Manifestationen in der Sichtbarkeit, sondern das tägliche Sterben und die Zerbruchswege des Ichs. Das ist für sie eine Verkündigung der Gnade und Weisheit Gottes. Von den Engeln gesehen, so heißt es in unserem Text. Das gehört zu diesem Geheimnis. Von den Engeln gesehen, das war nicht nur für den Sohn gültig, sondern diese Wahrheit steht auch für die Söhne. Für die Söhne, von den Engeln gesehen. Also sind wir vorsichtig, wenn wir hier rausgehen. Es gibt keinen Weg, der unbeachtet ist. Vor vielen Jahren, wenn ich zur Verkündigung fuhr, da habe ich mein Auto zur Seite gefahren, raus, habe nochmal gebetet, Herr, binde doch die geistlichen Mächte, binde sie doch außerhalb des Raumes. Mache ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr, wenn der Herr gestattet, diesen Mächten einen Platz in diesem Raum hier zu lassen, dann habe ich damit nichts mehr einzuwenden. Und vor allem, wenn es um diese zielvollendende Botschaft geht, da sind wir nicht die Einzigen, die zuhören. Das weiß ich ganz genau. Verstehen wir, was es eigentlich geht? Gesehen von den Engeln. So, das vierte war dann gepredigt. Gepredigt unter den Nationen. Bei den Engeln geht es um Sehen, bei den Nationen geht es um Hören. Das ist ein ganz bedeutender Unterschied. Wenn wir den nicht beachten, laufen wir Gefahr, betrogen zu werden. Die Nationen hören von diesem Geheimnis durch die Predigt oder auch beim Lesen. In vielen Zeugnissen werden wir darauf aufmerksam gemacht. Das Zeugnis wurde von unserem Bruder Kernchen ja gesagt, Apostelgeschichte 13, als die Juden meuterten, lästerten, ja, und die Nationen diese glückselige Botschaft hörten. Ja, da wurden sie zum Glauben geführt, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Und es gibt da viele Zeugnisse. Ich habe eine ganze Reihe aufgeschrieben, also der Zeit nach lassen wir das. Aber eins möchte ich nur sagen, Epheser 1, Vers 23 ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Wer wissen will, wie neues Leben in einen Menschen hineingelangt, das geht nur über das Hören. Da ihr das Wort der Wahrheit... Das Wort der Wahrheit. Da wird überhaupt nicht mit uns gemacht. Da wird weder versiegelt noch mit der Hand etwas. Da wird überhaupt nichts gemacht. Noch etwas mit Wasser. Von wegen. Da steht hier, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, wie ihr gerettet werden sollt, als ihr das gehört habt. Und habt dann Vertrauen gefasst zu dieser verkündigten Botschaft, dass der Christus der Mittler ist und wir herausgerettet werden können. Wer das hört, glaubt, in diesem Glauben ist ja Vertrauen, ein Vertrauensverhältnis wird mit dem anderen aufgebaut. Der Heilige Geist zeugt dann zusammen mit unserem Geist eine Neuschöpfung in uns. Und diese Neuschöpfung wird sofort versiegelt, dass sie nicht umkommt. Sie wird versiegelt bis zu dem Tag der Erlösung. So ist das also. Hören. hören zu diesem besonderen Auftrag, dass Gottes Evangelium von dem Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde unter den Nationen zu verkündigen. Dazu war nur und einzig allein der Apostel Paulus herausgestellt. Galater 2, Vers 7, da sagt er, das Evangelium der Nichtbeschneidung, das heißt, mit unserem Fleisch muss überhaupt nichts gemacht werden. Bei dem Evangelium der Beschneidung, da muss etwas gemacht werden, damit sie die Zugehörigkeit zum Volk bekam. Bei uns als Glauben muss nichts hantiert werden, gar nichts. Verstehen wir? Bei den Neuapostolischen, da muss versiegelt werden, überall musst du was machen. Bei den Baptisten, da musst du getauft werden, überall wollen sie was machen. Evangelium der Nichtbeschneidung unter der Nation läuft also unter totalen Gnade ab. Immer wieder betont er es in den Briefen, dass sein Mandat, sein Auftrag für die Nationengemeinde bestimmt ist. Bitte wechseln wir den Ausdruck Heidengemeinde. Also das ist irreführend. Deshalb sage ich jetzt nicht, aber dort steht Nationen im Gegenteil oder zur Abgrenzung von Israel. Er sagt, ich bin ein Diener Christi und Jesu für die Nationen. Ich bin ein Gefangener in Ketten Christi Jesu für euch Nationen. Ich bin dazu beauftragt, Herold und Apostel der Nationen zu sein. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Warum begreift das eigentlich die Gemeinde Gottes nicht? Warum begreift sie nicht? Wir sind Nationen, wir sind Gläubige aus den Nationen. Und dafür hat unser Vater im Himmel ein ganz besonderes Gefäß herausgestellt. Ein außerordentlicher Botschafter. Für ein ganz bestimmtes Evangelium und für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Ich bin dazu herausgestellt, als Herold, Apostel und Lehrer der Nation. 2. Timotheus, ihm, dem geringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen. Darf ich mal reinschauen? Haben wir das farbig ausgemalt? Unter den Nationen, nicht unter Israel. Unter den Nationen, was denn? Den unerzählbaren, den unausdenkbaren, den unerforschbaren Reichtum des Christus zu verkündigen. Und was ist das Ziel dieser Verkündigung? Was ist das Ziel dieser Verkündigung? Die auserwählte Gemeinde des Christus herauszurufen und im Glaubensgehorsam dieser Botschaft zu leben. Wir müssen also wissen, bei diesem Gepredigt unter den Nationen geht es zunächst um eine kleine Schar aus den Nationen. Das ist also eine Herauswahl. Wer anderen Zielen nachrennt, mögen sie auch noch so biblisch klingen, hat das Geheimnis der Gottseligkeit nicht erkannt. Aber die Predigt von dem Geheimnis des Christus unter den Nationen ist nur das Vorspiel. Vorspiel bei Musikstücken, das heißt wohl, ich weiß nicht, Ouvertüre oder was, das ist egal. Vorspiel, ein kleines Vorspiel ist das, von den gewaltigen Verheißungen, die Gott mit diesem Wort zusammengebunden hat, gepredigt unter den Nationen, nämlich, dass das weitergeht über sein Volk Israel zu den Völkern, zu den Nationen. Wir denken an Abraham und den Schwur Gottes. Wie lautete der Schwur? Durch dich und deinen Samen will ich segnen, ins Heil hineinführen alle Nationen und Generationen dieser Erde. Und wir hatten am Mittwoch schon gesagt, dass dem Abraham 1000 Generationen verheißen wurden. Ja, wir denken an den sogenannten Missionsbefehl, den der Herr wen gegeben hat? Seinen Jüngern. Im eigentlichen seinem Volk Israel. Und zwar hat er gesagt, das ist keine Wunschvorstellung unseres Gottes gewesen, von wegen, sondern ein Befehl, ein Imperativ. Und zwar, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, indem er sie taufet und so weiter. So. Und nach 2000 Jahren dürfen wir wohl auch mal logisch schlussfolgern, was aus diesem Befehl geworden ist. Können wir logisch noch denken, was da geworden ist, alle Nationen zu Jüngern machen. Ich meine, die Langensteinbacher Höhe, die, ich weiß nicht, wann sie gegründet worden ist, sie gibt sich die größte Mühe für Langensteinbach. Wie groß ist Langensteinbach? Bevölkerung? 100? Ich weiß nicht. Ich bin hier Ausländer. Wie? Ja, es ist auch egal. Jedenfalls, diese Konferenzstätte und Böhmerle dazu, die bemüht sich schon Jahrzehnte, diesen Ort und die Menschen, die darin leben, vom Evangelium zu erreichen. Ja, also bis der Letzte zum Glauben kommt, dann müsste der Bestand der Lahe noch einige tausend Jahre gehen. Können wir alles vergessen. Es wird nicht werden. Die Quintessenz von diesem Befehl ist für mich eine einzige Bankrotterklärung unseres Gottes, weil er nicht zustande gebracht hat, was er als Befehl freigegeben hat, nämlich alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und deshalb ist dieser Befehl zusammengebunden mit der großen Verheißung, die Gott an Abraham gegeben hat. Durch dich werde ich die Völker zurechtbringen. Wir haben es doch gelesen, Apostel 15, dass Gott ein Volk jetzt heraussucht. Danach, was war danach? Wird die zerfallene Hütte Davids aufgebaut. Dann wird, was noch übrig geblieben ist, den Herrn fragen dazu alle Nationen. Das ist eigentlich so klar aufgeschildert, aber was bedarf es, bevor wir als Glaubende den Schutthaufen der frommen Tradition eingeebnet haben? Die Macht der Tradition, das ist so eine große Eingrenzung, dass der Geist Gottes Mühe hat, uns das klare Wesensbild Gottes zu verdeutlichen. So. Ich sage, wir könnten eigentlich mal ein Lied singen, oder? Können wir noch durchhalten? Gut. Oder wir schauen uns noch einige Zeugnisse aus der Prophetie, aus den Propheten an. Da heißt es, sie sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen verkündigen. Sie, wer ist das? Sie? Das ist Israel. Wenn wir natürlich uns überall reinlesen und müssen überall vorkommen, da haben wir die allergrößte Schwierigkeit. Sie ist ein Israel. Ich habe dich, Israel, gesetzt zum Licht der Nationen. Zum Licht der Nationen. Ja, es werden alle Geschlechter der Nationen kommen und anbeten. Psalm 22. Alle Nationen werden ihm dienen. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Und alle Nationen werden in dem Lichte Israel leben und wandeln. Was dafür Evangelisationen noch laufen werden, für uns unschillbar. Die stolzen und arroganten Völker und ihre Regierungen, die pfeifen auf so ein Programm, aber wie werden sie gebeugt werden, wenn Gott sie zerschmettern wird? Das ist Auftrag für Israel. Das war der vierte Punkt. Das war gepredigt unter den Nationen. Heute schwach und einsam unter denen, die aus den Nationen sind. Aber die Erfüllung wird im 1000-Jahr-Reich und danach sein. Alle Völker. Geglaubt im Kosmos. Es steht hier nicht geglaubt vom Kosmos, sondern im Kosmos. Der Glaube ist für die jetzige Haushaltung der Gemeinde eine fundamentale Säule. Nicht das Tun. Nicht das Tun und die Werke, sondern der Glaube ist der Kanal, wodurch Gott sich offenbart. Für viele auch schwer zu fassen. Das gesamte geistlich neue Leben ist an dieser Glaubenssubstanz gebunden. Alles, was wir in der Gnade sein dürfen und was uns an unvorstellbaren Reichtum seiner Verheißung geschenkt ist, das geht alles über den Kanal des Glaubens. Das geht alles unsere Rettung. Epheser 2. Wie ist unsere Rettung geschehen? In der Gnade seid ihr gerettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, sagt Paulus, von wegen. Dass jemand aufsteht und sagt, das war mein Produkt, ich musste ja glauben. Es kann nur einer glauben, dem Gott zuvor Licht geschenkt hat. Unsere Rettung aus Glauben. Der Empfang des Heiligen Geistes ebenfalls. Epheser 1, 13. Die Versiegelung. Alles aus Glauben. Die Innewohnung des Christus. Wie kommt der Christus hinein? Durch Glauben wohnt der Christus in euch. Die Gotteskindschaft. Wir alle sind Söhne Gottes. Wodurch? Ach, dass wir das doch bei Nacht und bei Tag, auch wenn das Bewusstsein nicht mal da ist, dass wir das wissen. So tief muss es eingeprägt sein. Ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben. Die Rechtfertigung und die Erlösung, Römer 3, umsonst, nix. musste bezahlt werden. Alles durch Glauben. So auch in Epheser 1,15 und Kolosser 1,4, nachdem ich gehört habe. Das ist also wichtig. Paulus betet nicht so pauschal, sondern nachdem ich gehört habe, von euren Glauben, und euer Vertrauen, von eurem Treueverhältnis hinein in den Christus und die Liebe zu allen Heiligen, ist mein Herz allezeit mit Dank erfüllt und ich ringe in den Gebeten, auf dass der Vater der Herrlichkeit, euch gebe zusätzlich zum Gläubigwerden noch den Geist der Weisheit, der Enthüllung zu seiner selbst. Zur Offenbarung. Wie hat es dem Apostel Paulus wohl getan, Gemeinden zu kennen, die mit Hingabe dem Wort Gottes glaubten und dabei nicht stehen blieben? Ach, es reicht für mich, Die große Mehrzahl der Frommen, die sitzt da, es reicht, was ihr nur habt immer. Ihr müsst Bibelkonferenzen aufsuchen, ist doch so. Ja. Es ist also keine Privatsache, wie wir auf diesem einzigartigen Glaubensweg zum Ziel gebracht werden. Paulus wird ja immer kühner, wenn er davon spricht. So wie der Glaube in den Gemeinden wächst und zunimmt, so wächst er auch im ganzen Kosmos. Moment mal. So wie der Glaube in meinen und deinen Leben zunimmt, das Vertrauen, das Gleiche, geht also auch im Kosmos vor. Das ist also eine ungeheure Aussage. In 2. Thessalonicher 1,3 lesen wir, denn euer Glaube wächst sehr. Ich frage mal, wächst der Glaube, das Vertrauen, das treue Verhältnis zu unserem Herrn? Oder bleiben wir total eingemauert? Wächst er? Oder in Römer 1,8 heißt es, dass der Glaube dieser Gemeinde sogar im ganzen Kosmos verkündigt wird? Moment mal. Das, was hier geglaubt wird und verkündigt wird und was du und ich glaube, das erhält eine Verkündigung im ganzen Kosmos. Nicht unser Tun, das ist oft Eitelkeit und gespalten. Hier sitzen wir fromm herum und dann im Alltag brechen wir zusammen. Das nicht, das, was wir glauben, das Durchhalten, das Vertrauen, das ist also für sie eine Predigt. Sag, kann das sein, dass das, was wir also glauben, einzeln und gemeindemäßig eine Verkündigung im ganzen Kosmos hat? Davon bekommt der Mensch unserer Tage überhaupt nichts mit. Nicht die geringste Ahnung hat er von dem, was Gott heute seiner Gemeinde für einen gewaltigen Plan hat. Da habe ich mir noch eine Stelle aufgeschrieben, aber ich muss eben aufpassen, meine Bibelseiten sind fast zusammengeklebt. Die Bibel haucht fast aus. Ja, man entschließt sich nicht ohne weiteres eine andere Bibel, weil alles fehlt, was man in 50 Jahren hineingetragen hat. Das ist übrigens die dritte Bibel. Da heißt es in Kolosser 1, Vers 23, wenn ihr nun im Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums. Das Evangelium ist mit Hoffnung gefüllt. Welches ihr gehört und was gepredigt wird unter dem ganzen Himmel. Da steht hier im Partizip, das heißt, fortwährend geschieht es, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wissen wir, was hier steht? Das Evangelium in seiner gewaltigen Ausdehnung erfährt eine Proklamation in die Himmelswelt hinein. Der ganzen Schöpfung. Und deshalb weiß ich also, dass, also wenn Sie schon hier nicht Platz genommen haben, dann hören Sie draußen zu. Diese Mächte, diese Geistlichkeiten, es geht auch um Ihre Erneuerung, Eine letzte Stelle zu diesem Gedanken aus Johannes 17. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du Vater in mir und ich in dir, so sollen auch sie alle eins sein. Zu welchem Zweck? Liebe Geschwister, ob wir Sehnsucht haben, mit ihm eins zu werden, auch mit der Heilsträgerschaft Israel, alles eins, auf das der Kosmos glaube, du hast mich gesandt. Auch dieses Wort ist ein prophetischer Weitblick und kann für heute überhaupt nicht realisiert werden. Erst wenn die Gemeinde vollendet und Israel zurechtgebracht ist, wenn alles eins in ihm geworden ist, wird die Welt, wird der Kosmos glauben. So steht es da. Er wird erkennen, dass Christus im Anfang und in der Sendung des Vaters kam. Die kirchliche und die religiöse Welt, einschließlich der Ökumene, versucht mit verführerischen Mitteln, dieses Verheißungswort in die Gegenwart zu realisieren. Verstehen wir, was Ökumene ist? Alle eins. Das, was uns trennt, das lassen wir unter dem Podium fallen und wir können uns ja einigen auf bestimmte, ja, Gott, ja, und ich weiß nicht welche, ökumenische Kirchenkonferenz in Uppsala war. Da hat der Präsident gesagt, also, vor diesem geöffneten Buch, da gibt's 100 und 1000 Probleme, wir werden nie eins werden. Also machen wir das Buch zu und finden uns auf anderen Ebenen wieder in der Einheit. Das ist Ökumene. Den größtmöglichsten Nenner zu suchen und damit die Wahrheit verraten. Ich in euch, ihr in mir, wunderbare Einheit, damit die Welt erkennen wird, ist Prophetie, nicht für heute und jetzt. Ich sage das auch, damit wir nicht falsche Vorstellungen haben und ewig diesen verfälschten Visionen hinterherrennen, dass es noch eine große Erweckung gibt. Der Endablauf dieses Äons wird eine gewaltige Verführung sein, nicht eine Erweckung. So, und jetzt machen wir Schluss mit dem letzten Punkt. Aufgenommen in Herrlichkeit. Noch ein paar Minuten. Was muss das für ein Halleluja gewesen sein, als der Sohn, als Lebensfürst und Herrscher über alle Todesmächte durch alle Himmel hindurchfuhr und sich zur Reichrechten der Majestät setzte. Das muss also gewaltig gewesen sein. Nicht nur haben sie ja jetzt gewusst, um was es hier geht, in seiner Schwachheit nach unten an, aber jetzt in seinem Glanz und Herrlichkeit nach oben. Wie werden diese Heerscharen der Höhe staunend am Wege gestanden haben, als der Sohn nach vollbrachtem Werk der Erlösung zum Vater heimkehrte. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es können nur Väter, die ihre Söhne verloren haben, in der Gefangenschaft waren oder dann wieder zurückgekehrt sind. Das ist nur ein schwaches Beispiel. Das war sicherlich ein Tag, den die Himmel noch nicht gesehen haben, als der Vater seinen Sohn mit seiner ganzen Herrlichkeit begrüßte. Es war jener Augenblick, als der Vater zu dem Sohn sprach, setze dich, bis ich lege alle Feinde unter dem Schemel deiner Füße. Und auf diese Erfüllung, liebe Geschwister, auf diese Erfüllung und Realisierung, da wartet der Vater, da wartet der Sohn. Und auf diese Erfüllung, wisst ihr, wer auch noch wartet? Die Söhne. Ich frage einmal hinein, ist das deine Erwartung? Deine Erwartung, dass endlich einmal jede Feindschaft verschlungen wird von dem Fürst des Lebens und jede Finsternis aufgelöst, assimiliert wird von dem Licht? Ist das deine Sehnsucht und deine Erwartung? Auch die Söhne. Warum die Söhne? Weil sie dazu bestimmt sind, alle Gottesverheißungen zur Erfüllung zu bringen. Deshalb hat die Gemeinde schon jetzt zusammen mit seinem Sohn einen Sitzplatz droben. Ich sag und frag einmal, haben wir uns dort drüben oder dort droben mit unserem Willen, mit unseren Wünschen, mit unseren Plänen niedergelassen? Oder versuchen wir, den Rest unseres Lebens noch in der Ausgestaltung und Erfüllung unserer Seele zu haben? Liebe Geschwister, wenn die Seele nicht lernt, unter dem Geist Gottes und dem uns geschenkten Menschengeist sich zu unterordnen, dann passieren ganz große Unglücke, trotz unserer Berufung. Liebe Geschwister, eigentlich sollten wir ja jetzt alle aufstehen. Wir sollten eigentlich auch niederfallen, zu Boden uns werfen, ob einer solchen gewaltigen Aussage. Nicht zu den Engeln, nicht zu den Engeln hat er je gesagt, setze dich. Nur zu seinem Sohn und den Söhnen. Und den Söhnen. In Sibirien betet man nicht im Sitzen. Da wird die faule Bagage aufgehoben. Nur im Stehen oder im Knien. Was das für eine Botschaft ist. In unserem Staubgewand warten wir auf unsere Vollendung. Wir warten auf ihn, weil er uns aus der Vergänglichkeit unseres irdischen Daseins in die gleiche Herrlichkeit des Christusleibes hinein verwandelt wird. In vielen Bereichen sind wir Unwissende, wirklich Unwissende. Wir wissen so vieles nicht, aber manches müssen wir wissen, nämlich, wenn er erscheint, was wird da passieren? Konrad, wenn ich dich so sehe, ja, und mich dazu nicht ausgenommen. Wenn es er erscheinen wird, was wird da geschehen? Dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihm gleich sein.
Wir würden heute, könnten wir uns selber sehen, wie wir einmal sind, würden wir vor uns selber wie der Johannes auf Patmos zu Boden fallen.
Ja, und da würde der Geist zu uns sagen, tu das mal nicht, bete den an.
Ja, natürlich. Ja, natürlich würde das sagen. Aber ich will nur sagen,
genauso ist es. Genauso ist es. Dann wird also die Verheißung aufgenommen in Herrlichkeit für seine Gemeinde als erstes Teilziel eine glückselige Vollendung finden. Also wir waren mit dem Geheimnis der Gottseligkeit oder den Seligkeiten Gottes beschäftigt und hatten 6 Punkte behandelt. Gott ist geoffenbart im Fleisch, er ist gerechtfertigt oder er wird gerechtfertigt. Einmal sein von allen, weil er für die Rückführung und für die Erlösung und die Erneuerung einen völligen Preis gezahlt hat. Und gesehen von den Engeln, damals in Schwachheit, heute schaut sie der Gemeinde zu. Dann viertens gepredigt und in den Nationen geglaubt im Kosmos. Und das Ziel ist die Herrlichkeit der Verklärung Gottes in seiner Gemeinde und im ganzen Schöpfungsall. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, ja, wir können es eigentlich gar nicht in Worte fassen, um das auszudrücken, was du eigentlich durch deinen Heiligen Geist uns in dein Wort hast niederlegen lassen und was uns auch jetzt als Gottesglanz entgegenleuchtet. Du hast in deinem Sohn uns errettet, ja. Das hat dich deinen Christus gekostet. Und du hast durch deinen Heiligen Geist in uns auch dein Gottes- und Vaterbild kundgemacht. Wir danken dir, dass wir nicht imstande sind, auch nur den Anfang zu begreifen von dem gewaltigen Ausmaß, was du mit deinem Christus und deiner Gemeinde vorhast. Wir lernen und wollen das Staunen lernen jeden Tag neu. Und du befähigst uns dann auch, als Staubgeborene mit diesem wunderbaren Herrlichkeitsgut, der Christus in uns, umzugehen. Wir befehlen uns dir an, weil wir uns nicht nehmen können. Wir sind ganz und gar nicht in der Lage, aber du musst uns nehmen und willst uns ganz und gar erfüllen, ausfüllen, durchdringen, ausprägen, hineingestalten in das Gleiche des Bildes Christus. Vater, wir bewundern dich in deiner mühevollen und geduldigen Arbeit mit uns, dass du die Geduld nicht verloren hast, dass du nicht am Ende bist und dass du keinen deiner ins Leben gezeugten Söhne wieder entlässt. Du bist dir selbst treu und hast dir eine Schar heute herausgestellt. Die wird so mit Herrlichkeit bedeckt sein, dass auch die Schöpfung um uns, auch die Menschen, einmal staunen werden, was deine Gnade vermochte. Und jetzt darf ich dir, meine lieben Geschwister, anbefehlen und bitte, dass du ihnen diese Tage noch deinen Gottesfrieden und die Klarheit deines Wortes schenkst. Wir sind von dir beschützt und behütet, alle Zeit, bis wir zielvollendet in deinem Lichte stehen. Wir danken dir auch für diese Stunde deiner Gegenwart. Amen.